ARD. Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Folge 5. Bestimme dich aus dir selbst.
Was kann ich wissen?
Fragt Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft.
Was soll ich tun?
Lautet für Kant dann im zweiten Schritt die Frage, die für das Zusammenleben der Menschen eigentlich noch wichtiger ist. Vom Resultat sind viele Zeitgenossen begeistert. Im Jahre 1788 rät der Schriftsteller Jean-Paul einem Freund:
Kaufen Sie sich um Himmels Willen zwei Bücher. Kants Grundlegung zu einer Metaphysik der Sitten und Kants Kritik der praktischen Vernunft. Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnensystem auf einmal.
In beiden Schriften aus den Jahren 1785 und 1788 formuliert Kant den berühmten kategorischen Imperativ. Kein Satz des Königsberger Philosophen wird häufiger zitiert.
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
So lautet für Kant das moralische Gesetz, das allen Menschen eingeschrieben ist und für alle Menschen in gleicher Weise gilt. Kategorisch. Die Vernunft selbst gibt es vor. Es ist kein Gebot, das dem Menschen von außen vorgegeben wird, weder von der Religion noch vom Staat. Aber Kant, so gibt er selbst zu, ist nicht als Erster darauf gekommen.
Wer wollte aber auch einen neuen Grundsatz aller Sittlichkeit einführen und diese gleichsam zuerst erfinden? Gleich als ob vor ihm die Welt in dem, was Pflicht sei, unwissend oder in durchgängigem Irrtume gewesen wäre.
So hatte schon Jesus von Nazareth in der Bergpredigt gewissermaßen von einer goldenen Regel gesprochen. Bei Matthäus 7, Vers 12 steht:
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Denn das ist das Gesetz und die Propheten.
Oft heißt es, dass der kategorische Imperativ auch schon in einer alten Volksweisheit enthalten sei.
Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Hier wird allerdings, anders als bei Kant, argumentiert, dass es für einen selbst nützlich ist, wenn man sich an die Regel hält, oder dass man dadurch glücklich werden könne. Nutzen und Glück können aber bei der Frage nach dem ethisch richtigen Handeln nicht ausschlaggebend sein. Denn Kant sucht ja gerade ein oberstes Prinzip unabhängig von Interessen, Neigungen und Wünschen und findet unter Berufung auf die praktische Vernunft ein moralisches Gebot, das für alle Menschen gleichermaßen gilt.
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Der Mensch ist demnach verpflichtet, gut zu handeln. Zugleich ist er aber auch frei, sich zu entscheiden zwischen dieser Pflicht und seinen Neigungen und Interessen, die dem im Wege stehen können. Kant geht also davon aus, dass wir einen freien Willen haben.
Freiheit muss als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden.
Und die Freiheit des Menschen drückt sich gerade darin aus, dass er die Fähigkeit besitzt, moralisch richtig zu handeln, was zugleich seine Pflicht ist.
Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also wechselweise aufeinander zurück.
Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
So soll es der Philosoph Hegel einmal auf den Punkt gebracht haben. Oder anders ausgedrückt:
Ich kann, weil ich will, was ich muss.
Es reicht also nicht, dass ich meiner Pflicht nachkomme. Ich muss sie auch noch gerne tun. Hier schwingt womöglich die pietistische Erziehung mit, die Kant durch seine religiöse Mutter mit auf den Weg gegeben wurde. Die moralische Strenge zeigt sich darin, dass Kant sogar Notlügen ablehnt. Wenn man zum Beispiel einen Freund aus Schutz vor Terror und Gewalt im eigenen Haus versteckt hält und die Häscher an die Tür klopfen, müsse man auch in dem Fall ihnen gegenüber die Wahrheit sagen. Mit dieser Meinung hat Kant allerdings die heftige Kritik des Schriftstellers und liberalen Politikers Benjamin Constant auf sich gezogen. Dazu muss man wissen, dass Constant seine Einwände im Hinblick auf die Terrorherrschaft während der Französischen Revolution formuliert.
Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch aber hat Recht auf eine Wahrheit, die anderen schadet.
Womöglich hat Kant in dem Fall auch seinem eigenen kategorischen Imperativ widersprochen, wie einige Philosophen nach ihm mutmaßen. Tatsächlich kann man aus dem kategorischen Imperativ durchaus auch ein Widerstandsrecht ableiten, wenn sich der Staat in ein Terrorregime verwandelt hat. Für die gebürtige Königsbergerin und Kantianerin Hannah Arendt ist ganz klar, dass man Diktatoren keinen Gehorsam schuldet. Hannah Arendt, die selbst 1940 den Nazi-Häschern nur knapp entkommen war, ist zugegen, als der NS-Massenmörder Adolf Eichmann 1964 in Jerusalem vor Gericht steht und zum Erstaunen des Publikums erzählt, er habe ja nur Befehle befolgt und sich dabei an Kants kategorischem Imperativ orientiert. Daraufhin hält Hannah Arendt fest,
Kants ganze Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann. Es ist ja gerade sozusagen das extrem Umgekehrte des Gehorsams. Jeder ist Gesetzgeber. Kein Mensch hat bei Kant das Recht zu gehorchen.
Verpflichtet bin ich nur einem mir selbst auferlegten Gesetz, keinem von außen. Darin besteht meine Freiheit. Den Dichter der Freiheit, Friedrich Schiller, hat dies nachhaltig beeinflusst. 1793 schreibt er an einen Freund:
Es ist gewiss von einem sterblichen Menschen kein größeres Wort noch gesprochen worden als dieses Kantische, was zugleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ist. Bestimme dich aus dir selbst.
Sie hörten Folge 5 von Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Ist der Mensch gut oder böse und was macht seine Würde aus? Darum geht es in Folge 6 unseres Podcasts. Und in der ARD Audiothek finden Sie unter dem Stichwort Kant noch viel mehr Philosophie.